Adventure Trash,
der Podcast.
Ja, hallo Leser.
Hallo Leser.
Hallo liebe Leser von Adventure Trash.
Und hallo Zuhörer.
Hier ist der Michael Neonstein.
Und der Jan Dasjan Schneider.
Und wir sitzen in
London.
Bei
mir.
Zu Hause, genau.
Was man so zu Hause nimmt.
Genau. Oh, ist doch ganz nett hier.
Ja, aber nicht meins.
Ja, macht alles.
Wir sitzen hier in irgendeiner Wohnung, die gerade frei war, und sprechen über Spiele.
Über Spiele, die wir gesehen haben.
Und wo haben wir die gesehen?
Die haben wir in London gesehen. An den Tobacco Docks.
An den Tobacco Decks, und zwar an den Tobacco Docks.
Gecko Decks.
Und zwar auf der EGX Rest. Was ist das?
Das ist eine Spielemesse. Und wie das ausgesprochen wurde oder wird, wissen wir auch erst seit kurzem, nachdem wir es nochmal nachgehört haben.
Ja, wir empfehlen auch allen nachzuschlagen, was das Wort bedeutet. Das ist nämlich so ein bisschen diffus, aber jedenfalls EGX steht für Eurogamer Expo. EGX ist die größte Spielemesse Englands.
Mhm, da werden dieses Jahr 85.000 Leute erwartet. Das ja. ist groß. Gamescom ist größer, aber das ist auch schon groß.
Das ist bestimmt ein Fünftel so groß wie die Gamescom.
Weiß ich nicht. Was haben die denn gesagt letztes Mal? Waren die nicht so bei 200.000?
Nee, 300.000. Deutlich über 300.000, glaube ich. Ist egal. Und jedenfalls die EGX Rest ist ein Ableger davon. Die ist nicht so groß. Die ist deutlich kleiner. Und die ist gemacht für Indie-Entwickler.
Mhm. Davon haben wir eine ganze Menge gesehen. Also Indie-Entwickler heute. Weil es war voll. Mhm.
Da war einiges los, aber es war gut auszuhalten. Also es war jetzt nicht Gamescom-artig.
Nein, das war eher eine lockere Atmosphäre und die Location ist noch ziemlich cool, weil die ist sehr weitläufig und auf zwei Stockwerke verteilt.
Das haben wir sehr schick eingerichtet, oder?
Überhaupt, das ganze Ding ist irgendwie richtig, richtig schön, hübsch. So mit Glasdach und so und Fachwerkkonstruktionen und allem drum dran. Ist halt ein ehemaliges Dock, da ist halt mal gearbeitet worden.
Ja, an Tabak.
An Tabak, ja.
Da ist an Tabak gearbeitet worden. Und jetzt werden da Spielemessen veranstaltet und andere Dinge. Und auch wenn es gut voll war, konnte man doch einige Sachen anspielen.
Ja, nicht alles, was wir anspielen wollten, weil es ist halt im Gegensatz zur Gamescom, wo man Termine macht mit den Entwicklern und Publishern, ist es ja dort eher so, dass man einfach da hingeht und dann kann auch jeder kommen. Also es gibt auch keine abgeschirmten Bereiche für die Zuschauer, sondern es kann jeder überall hin und es kann auch jeder überall einfach anspielen. Und deswegen ist es sehr schwer für die Entwickler, da Termine zu machen, weil die wissen ja nie, ob in dem Moment auch die Spielstation frei ist.
Ja, und wir haben uns da vor Ort im Grunde alles angeguckt, was entfernt nach Adventure riecht. Mhm. Und wir können ja mal anfangen mit den wirklich ganz klassischen Adventures, die wir so gesehen haben. Die Benutzer A mit B Adventures, die wir von früher kennen. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig, oder? Also viel war da nicht los.
Also ich würde sagen, es gibt sehr viele Titel da, die Adventure-verwandt sind. Also die man als Adventure-Spieler durchaus spielen kann.
Ja.
Rein rassige Adventures war es eine Handvoll eigentlich nur. Hm.
Fast gar nichts, oder? Also Armikrog vielleicht noch, was als erstes auf unserer Liste steht, zufällig?
Ja, dann ich würde zum Beispiel auch The Room eigentlich noch dazu zählen, obwohl ein bisschen die Story fehlt, aber das ist vom Rätsel.
Ja, weil man. Ich finde es sehr gut, aber wenn man eine Story dazu haben will, dann ist in The Room nicht viel los, glaube ich.
Wir schauen einfach mal. Wir können uns die Titel, die wir gesehen haben, einfach mal im Einzelnen anschauen.
Genau, wir gehen einfach mal durch die Liste und sagen so, was wir da für Eindrücke gewonnen haben.
Genau. Mit Armikrog können wir anfangen. Wer das nicht weiß, das ist ein Adventure von Douglas Tennapel. Der hat gemacht The Neverhood.
The Neverhood ist das bekannteste.
Genau. Und das ist jetzt auch wieder so ein Ding, das mit, ja, Knete und Stop-Motion-Technik gemacht wurde. Und da gab es eine erste frühe Beta zu testen. Und ich glaube, es ist sogar das erste Mal, dass dieses Spiel überhaupt der Öffentlichkeit zum Spielen gegeben worden ist.
Mhm. Ja, man hat zum Beispiel an dem Intro-Video noch gesehen, ein Großteil des Intro-Videos war noch Storyboard. Das war noch gar nicht fertig.
Richtig. Das war so grob animierte Grundrisszeichnungen halt. Aber das, was fertig war vom Vorspann, das sah schon richtig gut aus.
Das sah fantastisch aus, fand ich. Der baut ja alles selbst, also das ist nicht Computergrafik oder so, sondern der baut das mit Knetmasse oder was er da für Material hat und Fell und anderen Materialien und fotografiert das dann. Und dann macht er Stop-Motion damit und so wird das animiert. Und das sah richtig, richtig gut aus.
Ja, also ich glaube, so die Animationen, die er da baut, das ist eine unglaubliche Arbeit. Wenn du überlegst, dass du jedes einzelne Bild dann kneten musst und dann eine flüssige Animation draus machen willst, und das war flüssig.
Ja, das glaube ich sofort. Die Hauptfigur erinnert auch an die Hauptfigur von The Neverhood, so vom Aussehen her.
Richtig.
Und es ist wieder sehr, sehr knuffig alles. Sehr liebevoll und süß und knuffig und ja, schön gemacht einfach.
Viel Spielinhalt gab es leider in dieser Demo noch nicht zu sehen. Also es gab nur 2 oder 3 Räume, die man begehen konnte irgendwie.
Ja genau, am Spiel hat er noch einiges zu feilen, da fehlte noch einiges. Mir fehlte noch so Feedback. Man wusste nicht so genau, was man gerade falsch gemacht hat, ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob man nur einen Bug gerade da hervorruft.
Aber es war auch überhaupt noch keine Musik drin. Die das war auch komplett, ja. Soundeffekte weiß ich gar nicht mehr, wenn dann nur wenig.
Also habe ich eine sehr frühe Demo. Man kann, glaube ich, sagen, wenn er das konsequent weiterführt und da ein richtiges Spiel zu baut, was wir jetzt noch nicht gesehen haben, dann kann das richtig, richtig gut werden. Die Voraussetzungen sind da, aber es ist auch noch viel zu tun.
Ja, ich glaube, das Budget lag irgendwie so bei $750,000, was er da reingeholt hat. Da kann man sich schon ein bisschen Entwicklungszeit gönnen irgendwie.
Ja, ja, man kann insbesondere auch in Amerika damit Sachen entwickeln, wenn man nicht gerade Double Fine ist.
Ja, und Knete ist ja auch nicht so teuer. Ne?
Die Materialkosten werden da eher nicht der große Posten sein. Ja.
Nein, wahrscheinlich sind es einfach die Mannstunden, die da reingesteckt werden müssen.
Ja, ja, ja.
Gut, aber es sieht auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich aus. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein in den Sand gesetztes Kickstarter-Projekt ist. Sondern
nee, also ich glaube auch, da wird was draus. Dauert aber bestimmt noch was.
Ja. Hat doch schon einen Publisher. Wie hießen die doch gleich?
Evil Genius oder so?
Nein, nein, das war ein Spiel.
Ja, das war ein Spiel.
Das war auch irgendwas mit die... nee, das habe ich vergessen. Das ist ja unglaublich.
Die auch Torrent machen.
Die auch Torrent machen, ja. Da kommen wir noch drauf.
Beyond Evil?
Nein.
Irgendwas mit Evil, oder?
Nein.
Wieso? Was ist mit Evil? Also Evil kommt nicht drin vor in dem Publisher.
Nein. Keine Ahnung.
Wir kommen später noch drauf. Bis dahin können wir was sagen über das zweite Spiel, Beyond Ice.
Beyond Ice fand ich super interessant. Das ist ein ganz, ganz tolles Games-Konzept. Da spielt man ein blindes Mädchen, deren Katze entlaufen ist. Und man steuert die durch eine Welt, die anfangs erstmal komplett weiß ist. Und erst in dem Moment, wo sie in die Nähe von irgendetwas kommt, erkennt sie halt, was es eigentlich ist. Und dann erscheint das auch. Also die Welt entsteht quasi, während man läuft. Und da gibt es dann so nette Sachen, dass dieses Mädchen zum Beispiel irgendwelche Gegenstände anhand von Geräuschen für bestimmte Objekte hält. Und die werden auch erstmal so dargestellt. Wenn man näher kommt und dann erkennt, dass es was anderes ist, dann verändert sich dieser Gegenstand plötzlich.
Ja, also zum Beispiel sieht man so ein bisschen über seinen Horizont hinaus, also vielleicht so in 3-4 Metern Entfernung.
In der weißen Masse?
In der weißen Masse sieht man Wäsche, die aufgehangen wurde. Weil das Mädchen hört offenbar gerade dieses Flattern von der Wäsche und deswegen wird die auch visuell schon dargestellt. Dann geht man aber näher und nimmt sie dann wirklich tatsächlich wahr und stellt fest, das ist überhaupt keine Wäsche, sondern es ist eine Vogelscheuche, wo so Lappen dran rumwehen.
Da war auch noch was anderes. Da hat sie, glaube ich, den Springbrunnen vor sich gesehen und als sie näher kam, war es dann plötzlich ein Abwasserrohr.
Genau, ja. Also so gibt es verschiedene... Ich mach mal gerade das Handy aus.
Ja, mach doch mal das Handy aus.
So spielen die immer damit, dass man eben erstmal nur was mit dem Ohr wahrnimmt, durch das Hören wahrnimmt, weil man ja blind ist. Und dann, wenn man näher kommt, eben doch feststellt, dass man eben genauer feststellt, was die Sachen sind. Das ist eine sehr spannende Umsetzung gewesen auch.
Ja, was dazu auch sehr gut passt, ist die akustische Untermalung.
Die war super.
Ja, zum einen die sehr atmosphärische Musik, die da mitkommt. Und zum anderen, es kommt halt auch mal vor, dass man plötzlich dann durch hochgescheuchte Krähen oder irgendwas halt wirklich so einen Schreck versetzt bekommt. Und in dem Moment krümmt sich dieses Mädchen dann auch richtig zusammen und will auch erstmal gar nicht in diese Richtung gehen. Also da kann man da gar nicht mehr hinlaufen für einen Moment. Und dieses Gefühl, das kommt schon an beim Spieler, also das kommt schon rüber.
Ja, es ist rein explorativ, also fast rein explorativ, so wie wir das verstanden haben. Mhm. Es gibt jetzt nicht groß Rätsel, die man da lösen muss. Man kann keinen Puzzleboxen vorbei, die man jetzt öffnen muss, um da drin was zu suchen.
Ich musste mal über den Zaun klettern.
Ja, man muss schon mal eine Taste drücken, um über den Zaun zu klettern, ja. Das stimmt. Aber es ist im Wesentlichen ein rein exploratives Spiel. Das Erkunden der Welt ist eben das, was man in diesem Spiel macht.
Genau. Einen Publisher hat es auch, und zwar Team 17. Die machen seit etwas mehr als einem Jahr wieder in Publishing. Die haben vorher, glaube ich, eine ganze Zeit lang nur entwickelt. Die waren aber bis in die 90er waren die als Publisher sehr aktiv gewesen. Die haben unter anderem auch auf dem Amiga, glaube ich, einige große Titel veröffentlicht. Jedenfalls ist das ein Publisher, der jetzt auch auf der Res mit, ich glaube, mindestens 7 oder 8 Titeln vertreten war. Und wenn die in den Bereich so reingehen, solche experimentellen und explorativen Spiele, dann könnte das durchaus sein, dass sie noch den einen oder anderen aus der Richtung bringen.
Ja, ich glaube, auch Team 17 kann man da durchaus mal im Auge behalten. Übrigens war der Publisher Versus Evil.
Versus Evil, heißt ja. Er doch Evil, genau.
Versus Evil, der Publisher von Amicroc und Torrent.
Du hast ja jetzt nachgeguckt.
Nein, das ist mir eingefallen.
Ach so.
Kommen wir zum dritten Spiel, den ich hier auf der Liste habe, nämlich Hatoful Boyfriend. Das ist, Michael ist ein ganz großer Fan.
Ja, ich finde das voll scheiße.
Ich habe bisher nur davon gelesen, das Spiel gibt es ja auch schon. Das ist jetzt nichts, was demnächst erst rauskommt, sondern es gibt es schon. Kann man bei Steam kaufen zum Beispiel. Es geht darum, dass man als einziger Mensch in eine Schule kommt, in der nur Vögel unterrichtet werden. Und es ist im Stil eines japanischen Visual Novels, Graphic Novels, umgesetzt. Ist vollkommen bizarr.
Mit dummen Dialogen.
Mit Haare sträubenden Dialogen. Ist sehr abgefahren. Wir haben sehr, sehr abgefahrene, experimentelle Dinge steht. Der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Ich muss sagen, ich fand es auch relativ gut eigentlich.
Ja. Jan, was ist nur los mit dir?
Also ich habe es jetzt auch nur 3 Minuten gesehen, sondern mich reizt das.
Ja.
Ich finde das gut. Ja.
Kannst du es dir mal in Ruhe?
Ne? Ich werde das mal spielen.
Genau.
Hatoful Boyfriend. Ich habe den Namen noch nicht verstanden. Hat das was mit Hateful zu tun?
Oder Hatoful?
Muss man vielleicht Japanisch für kennen.
Hatoful Boyfriend.
Hatoful Boyfriend. Wer es mag, soll es spielen. Knee Deep habe ich hier jetzt auf der Liste. Knietief.
Knietief. Wobei die Stadt, glaube ich, nie hieß, irgendwie, in der das spielt.
Ach, die Stadt heißt so.
Ich habe das so verstanden, ja. Aber das ist auch ein bisschen seltsam, das Spiel.
Das ist zumindest eine originelle Idee.
Mhm. Man könnte es Adventure nennen, wenn man sich dann irgendwie wenigstens frei bewegen könnte.
Ja, also worum geht's überhaupt? Das ist ein Krimi. Es wird eine Leiche gefunden. Da hängt jemand von einem Turm runter in einer Touristenfalle in Florida.
Also eigentlich ist es ja erstmal ein Theaterstück.
Es
geht ja damit los, dass der Vorhang aufgeht. Ne? Und so die Räume, in denen das spielt, da läuft also dann der Charakter einfach so meistens so von der Straße aus über eine Rampe einfach auf so eine Bühne und dann klappt da so der Deckel drauf und dann fährt die Kamera ran und dann sieht das so aus, als wäre das in einem Zimmer.
Ja, es ist also so eine Art Parkplatz, auf dem man sich da befindet und plötzlich wachsen da so Räume um einen rum. Das ist halt wirklich gemacht wie auf einer Theaterbühne, wo plötzlich Räume aus dem Nichts aufgebaut werden, die irgendwie aufgefaltet werden oder so.
Ja. Also was mich ein bisschen gestört hat an Knee Deep war, dass es eigentlich nicht besonders abwechslungsreich ist, das zu spielen. Weil im Prinzip drückt man immer nur, die meiste Zeit eigentlich immer nur denselben Knopf. Da, wo es gerade passt. Und ab und zu darf man auch mal den einen oder anderen Knopf drücken.
Ja gut, man drückt in dem Sinne immer denselben Knopf, wie man zum Beispiel bei Telltale immer denselben Knopf drückt, wenn man sich halt immer für das Gleiche entscheidet.
Genau.
Also man hat schon Entscheidungen, die man treffen muss.
Naja, aber nur manchmal.
Ja, man kriegt auch die Dialoge weg, die ja nicht vertont waren, glaube ich.
Ja, genau. Und das ist die erste Episode von dreien. Die erste soll jetzt im Sommer kommen, die zweite im Herbst und die dritte im Winter. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe da so gar keine Meinung zu. Es sieht eigentlich ganz nett aus.
Ja, also es ist natürlich ein kleines Indie-Projekt. Das ist jetzt nicht der grafische Überflieger. Ich fand die Idee durchaus originell. Also diese Herangehensweise, diesen Krimi in diesem Setting, was ja auch nicht so gewöhnlich ist, da irgendwo in den Everglades in so einer Touristenfalle. Mhm. Zu erzählen als so eine Art Theaterstück. Der Autor, mit dem wir geredet haben, der war wohl selbst auch 10 Jahre in Florida Journalist und hat seine Erlebnisse da verarbeitet irgendwie in diesem Skript. Und man spielt eben auch Journalisten, / Blogger, die eben dann auch Dinge veröffentlichen über das, was sie da lernen. Und das ist eben auch ein Teil des Spiels, so eine Art Journalismus-Simulator, dass man sich entscheidet, in welcher Art berichte ich jetzt über das, was ich da rausgefunden habe und gesehen habe. Will ich das mehr so als Klatschpresse veröffentlichen oder will ich da seriöser rangehen? Das ist auch so ein Aspekt, der da noch reingeht in das Spiel. Also schon eine ungewöhnliche Mischung.
Sehr, ja. Das kommt für PC, Mac, Linux. Und eigentlich fand er die Idee auch ganz gut, das für Tablets zu machen, aber das ist noch nicht spruchreif. Erstmal nur die Desktop-Varianten. Ja, sonst gibt es da eigentlich nicht so viel zu sagen.
Ja, können wir zum nächsten Spiel übergehen. Mhm. Ich glaube, das nächste Spiel ist, genau, Life is Strange.
Ja, da sind wir ja eigentlich davon ausgegangen, dass die zweite Episode angespielt werden darf. Die sich dann aber doch als Präsentation der ersten Episode entpuppt hat.
Genau, also das, was man da so anspielen konnte, war schlicht die erste Episode. Die kennen viele schon. Wir beide kannten sie zufälligerweise noch nicht. Mhm. Wir haben sie beide noch nicht gespielt, deswegen haben wir sie mal angespielt. Insofern sind wir jetzt einigermaßen informiert. Wir haben ja auf der Gamescom schon eine sehr schöne Präsentation dazu gesehen. Mir gefällt das gut, muss ich sagen.
Ich finde es auch toll, auch wenn ich es jetzt nicht gespielt habe, aber ich habe ja jetzt mal zugesehen. Also es ist im Prinzip, wenn man sich die Telltale-Sachen mal anschaut, die im Moment so rauskommen, und das vergleicht, dann würde ich sagen, dass Life is Strange erstens mal grafisch hochwertiger aussieht.
Auf jeden Fall, ja.
Und zweitens auch mehr Interaktion bietet. Ob das jetzt wirklich richtige Rätsel in dem Sinn sind, sei mal dahingestellt, wahrscheinlich auch eher nicht.
Ich glaube, es ist schon mehr als Telltale, wo es ja im Grunde gar keine Rätsel mehr gibt.
Ja, aber auch alleine die Interaktion bei Telltale hat ja in der letzten Zeit auch, als es noch schon keine Rätsel mehr gab, auch nochmal nachgelassen.
Das auch. Also bei Life is Strange kommt es durchaus vor, dass man diverse Items vor sich liegen hat, die man alle anschauen kann, mit einigen dann auch interagieren.
Ja.
Von daher. Aber die erste Episode ist ja kalter Kaffee für viele unserer Leser. Richtig. Von daher, was gab es zur zweiten Episode?
Ja, wir haben uns also direkt, nachdem wir das dann, also als wir gemerkt haben, dass das die erste ist, war dann auch direkt die Zeit gekommen, wo dann eine Developer-Session angesetzt war. Das war dann so eine Halle, kann man eigentlich sagen. Das ist schon ein ziemlich großer Raum. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reingehen. Auf der dann auf zwei großen Bildschirmen die Entwickler von Life is Strange exklusiv Teile der zweiten Episode angespielt haben. Eigentlich den Anfang der zweiten Episode, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau, ja. Es ging darum, dass man zunächst mal ist es so, dass man offenbar jetzt weitere Locations erkundet in dieser zweiten Episode. In diesem Fall haben wir gesehen, wie es in einen Diner ging, in dem Chloes Mutter arbeitet als Kellnerin. Und da treffen sich Max und Chloe, um zu reden über diese Superkräfte, die man da ja hat, für die es nicht kennen. Man kann als Max die Zeit ein Stück zurückdrehen und Szenen nochmal wiederholen. Und es ging darum, dass man eben Chloe beweist, dass man diese Superkraft hat, indem man rät, was sie in ihren Taschen hat. Das geht natürlich erstmal schief, weil man es nicht weiß. Dann dreht man die Zeit zurück, also dann zeigt Chloe ihr es, dann dreht man die Zeit zurück und dann muss man eben wiederholen, was sie in ihren Taschen hat. Und das ist eben schon so eine Art kleines Rätsel, weil man eben sich Details merken muss von diesen Dingen, die sie in den Taschen hat und die dann rezitieren muss. Wenn das nicht klappt, geht man wahrscheinlich so oft dann zurück,
bis es klappt. Mhm. Ja, anschließend gab es dann noch eine Fragestunde mit den Entwicklern, wo das Publikum halt auch dann an ein Mikrofon treten und Fragen stellen konnte. War eigentlich auch ganz nett. Also ich hoffe, dass es was geworden ist, aber ich glaube, wir haben die ganze Session auf Video.
Ja, dann stellen wir die einfach doch online.
Ja, kann ein paar Tage dauern, weil im Moment ist das mit dem Schneiden noch nicht so, aber irgendwann, ich denke, die nächsten Tage kriegen wir das hin.
Ja, und ich muss sagen, ich habe es zwar bis jetzt noch nicht gespielt, aber das steht fest auf meiner Liste. Also soweit, was ich bis jetzt davon gesehen habe, finde ich richtig gut, was
du machst. Ja, ich auch. Also das, was ich beim Anspielen der ersten gesehen habe, also nicht beim Selbstanspielen, sondern beim Zuschauen und auch das, was von der zweiten gezeigt wurde. Also ich würde es auch haben. Ich mag ja auch die Telltale-Spiele. Ja. Mich persönlich stört das auch gar nicht so sehr, dass da nicht mehr so viele Rätsel drin sind. Wenn ich mir auch ein bisschen mehr Interaktion wünschen würde, aber erzählerisch finde ich die immer noch gut.
Ja, ich auch. Also es soll sich jetzt nicht so anhören, als würde ich das, was Telltale macht, nicht gerne spielen.
Aber Life is Strange sieht besser aus.
Auf jeden Fall. Ja. Soul Axiom.
Ja.
Ist das Neue. Das Seelenaxiom.
Ja.
Das habe ich gar nicht gesehen, deswegen musst du da was zu sagen.
Ja, das ist ein Spiel, das in einer relativ offenen 3D-Landschaft spielt. Es gab von dem Entwickler schon mal ein Spiel, das hieß Master Reboot. Das ist so der spirituelle Vorgänger davon. Allerdings haben sie es jetzt ein bisschen, sagen sie zumindest, abwechslungsreicher gemacht und auch ein bisschen größer. Ja. Da geht es darum, dass man in einer völlig fiktiven Welt halt irgendwie rumläuft und man bekommt am Anfang so ein erstes Goodie in die Hand gelegt. Das ist so ein Satz Handschuhe. Ja. Da kann man dann mit der linken und der rechten Maustaste im Prinzip mit der einen Hand Dinge festmachen und mit der anderen Hand kann man sie elektrifizieren, sodass sie durchlässig sind. Da kann man so durchgehen. Das sieht dann aus wie so ein elektrisches Gitter. Da kann man einfach durchlaufen. Und da sind halt so Rätsel drauf aufgebaut, wie zum Beispiel, dass man bestimmte Gegenstände halt hin und her transformieren muss. Zum Beispiel kann man eine Brücke bauen, indem man dann eins von diesen Gittern einfach festmacht und dann kann man eine Treppe wieder hochlaufen und da drüber laufen. Oder man kann damit eine Vorrichtung bedienen, die einen Laserstrahl so ausrichtet, dass am Ende dann ein bestimmtes Stück Gebäude zerstört wird. Und so hangelt man sich da durch. Und der Entwickler hat mir gesagt, es ist jetzt, also das Spiel ist auf jeden Fall auch schon spielbar. Und zwar sind die ersten beiden Level im Steam Early Access zu haben. Es werden noch zwei weitere Level folgen. Und das wird wohl so sein, dass man in jedem Level einen weiteren von diesen Gegenständen findet, die einem neue Fähigkeiten verleihen. Und in den späteren Leveln werden diese Gegenstände auch miteinander kombiniert und dadurch wird das Rätseldesign dann auch komplexer nach hinten raus. Und damit werden die Level nach hinten auch länger.
Hat es denn auch nur eine Story oder ist es mehr eine Sammlung von Rätseln?
Das ist wohl auch mehr so ein exploratives Spiel, wo es darum geht, rauszufinden, warum man dann da ist und wieso man da das alles machen muss. Das ist, ja. Also es geht im Prinzip darum, rauszufinden, was man ist, wer man ist und wie man da hingekommen ist, aber das Spiel ist auch so gemacht, dass man am Anfang gar nicht weiß, was man machen muss. Also die Entwickler, die haben das auch mehr oder weniger extra so gemacht und er meinte auch zu mir, die ersten 20 Minuten verbringt man auch damit rauszufinden, was überhaupt wie funktioniert, also um sich da reinzufinden. Mutig, kann man machen, muss man nicht. Also es ist nicht so, dass man gar nichts erklärt kriegt. Also man kriegt dann schon so eingeblendet an bestimmten Stellen, wo man zum Beispiel einen Gegenstand aufheben muss. Jetzt musst du mal die Taste drücken, damit das funktioniert. Aber so richtig, wo was in dieser Welt ist und wie man das machen muss, das kam nirgends raus. Also ich bin da, wenn ich da nicht durchgeleitet worden wäre in dieser Präsentation, weil das sonst viel zu lange gedauert hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch erstmal da weggegangen wieder und hätte gesagt, was ist das denn?
Das ist natürlich gefährlich, so ja. Als Spieleentwickler sowas zu machen. Ist es denn, also kann man vielleicht sagen, am ehesten vom Genre her 3D-Puzzle-Plattformer?
Also so es hat nichts mit Springen zu tun, soweit ich das gesehen habe.
Ja, okay. Ja,
also es ist nicht dieses typische Plattforming, wo du dich dann irgendwie so von Plattform zu Plattform hangelst.
Ja, okay.
Es ist mehr so ein
3D-Puzzle-Game.
3D-Puzzle-Game, genau.
Ja. Mhm. Ja, ich habe ja den Eindruck, dass seit Portal wahrscheinlich irgendwie dass dieses Genre so aufblüht.
Mhm.
Es gibt da immer mehr von, scheint mir zumindest so zu sein, was aber ja keine schlechte Sache ist. Also viele sind ja gut davon. The Talos Principle ist ja auch viel gelobt worden. Ich habe es nicht gespielt, aber da kommen wir gleich noch zu, glaube ich.
Mhm.
Dann haben wir als nächstes Super Glad.
Da kann ich jetzt wieder nicht so viel
Super zu sagen. Fröhlich. Ja, das haben wir, ja, das war eine ganz kurze Demo, die wir da gespielt haben. Das passt vielleicht in die Kategorie 2D-Puzzle-Plattformer. Also ist, eine Ansicht wie so ein 2D-Jump'n'Run. Nur, dass man nicht springt und rennt, sondern mehr rätselt. Wobei dass die Demo so kurz war, dass es da nicht wirklich zu einem Rätsel gekommen ist. Das, was man vielleicht am ehesten sagen könnte, ist, dass es wahnsinnig knuffig aussieht von der Grafik her. Es ist sehr süß gezeichnet. Man spielt so ein kleines, am Anfang trauriges, am Ende glückliches Mädchen mit einem riesigen Kopf und ihrem, ich weiß nicht, imaginären Freund, der mehr so eine Art
Bärhund.
Personifizierter Riesenteddybär-Dings
genau.
Ist, der sie dann begleitet und sie kann eben dann irgendwie Sachen machen wie klettern, ich weiß nicht, und er kann dann, er ist stark und kann Steine aus der durch die Gegend werfen.
Sie kann Zahnräder zusammensetzen.
Ja, sie kann, sie ist clever.
Sie ist clever und er ist stark und ich glaube, ja. Das sind so die beiden Attribute, die in den Charakteren mitgegeben worden sind.
Ja, genau, das, aber so kurz wie die Demo war, es ist nicht wirklich ein Adventure, es ist mehr auch
Rätselspiel,
ja. Wenn überhaupt, weil Rätsel haben wir nicht viele gesehen. The Room 3, wo wir gerade bei Rätselspielen sind. Der dritte Teil von The Room.
Mhm. Wer es noch nicht kennt, das ist ein Spiel, von dem wir die ersten beiden Teile schon getestet haben. Könnt ihr ja mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Das sind Rätselspiele, die für Pads entwickelt worden sind, also für Android und für iOS. Das erste hast du gespielt, Jan.
Ich habe die ersten anderthalb gespielt und jetzt auch den Anfang vom dritten Teil. Es ist, man kann sich das so vorstellen, wenn man so eine Puzzlebox nimmt, diese Holzboxen, die man so kennt, die man in drei Richtungen drehen muss und irgendwelche Holzteile verschieben muss, bis man sie aufkriegt und dann ist irgendwas drin. Das haben die so als Startpunkt genommen und das ins Hundertfache quasi übersteigert und unfassbar komplexe Puzzleobjekte, fiktive Puzzleobjekte gebaut, wo man immer an einer Seite irgendwie Schieber drehen muss und dann geht an der anderen Seite was auf und dann findet man irgendwelche Objekte und steckt die wieder da rein und es ist also eine riesengroße Puzzlebox. Und während im ersten Teil das noch sehr minimalistisch war, man hat im Grunde fast nichts anderes gesehen als diese Puzzle-Gegenstände selbst, haben die das inzwischen ein bisschen weitergeführt. Es gibt Räume, in denen das stattfindet. Es gibt auch so eine Art Story. Man sieht zwischendrin mal einen Menschen, der kurz auftaucht und irgendwelche Sachen hinterlässt. Und es gibt Briefe, die man findet, in denen Texte stehen, die von irgendwem, der einen da adressiert in diesen Texten. Und Fokus ist aber immer noch ganz klar dieses Rätseln, dieses Rauskriegen, an welcher Seite muss ich jetzt an dieser Puzzlebox drehen, welche Codes muss ich da rauskriegen und wo, wie eingeben. Und wem sowas Spaß macht, für den ist The Room wirklich ein hervorragendes Spiel. Das ist richtig gut umgesetzt, finde ich.
Grafisch vor allen Dingen.
Das ist grafisch erstaunlich gut. Man sagt so, ja, es ist einfach ein kleines Puzzlespiel fürs iPad. Nein, es ist richtig schön gemacht. Es sieht fantastisch aus. gerade auch für diese Tabs. Ich persönlich kann das sehr empfehlen.
Der dritte Teil soll auch noch mal länger werden als der zweite. Das habe ich so im Hintergrund mitgekriegt, als er sich so mit jemandem unterhalten hat, während du gerade gespielt hast. Also das soll noch mal ein ganzes Stück mehr aufgeblasen sein als der zweite Teil. Und der zweite war ja wohl auch schon größer als der erste.
Ja, der erste war nicht groß. Da hat man, weiß nicht, in einer Stunde oder so hat man den durchgespielt. Mhm. Der zweite war schon größer, wobei ich ihn nicht ganz durchgespielt habe. Und wenn der dritte noch mal größer wird, dann scheint man da jetzt richtig... richtig Substanz zu haben.
Spannend.
Ja, gefällt mir richtig gut, was sie machen. Also Respekt.
Veröffentlichungsdatum haben wir jetzt gar nicht angefragt, oder?
Oder war da was? Ich nehme an, haben wir nicht gefragt, aber wahrscheinlich hatten die nichts Genaueres gesagt, als auf der Website steht. Ich glaube, 2015 stand auf dem Poster. Mhm. Wann genau, weiß ich nicht.
Aber sieht schon ziemlich gut. Es war schon ziemlich groß, die Demo.
Ja, insbesondere, was er da angeklickt hat, hieß Tutorial Level. Und ich habe da bestimmt eine Viertelstunde gespielt oder so.
Ja.
Also ich habe schon da eine ganze Menge Puzzlekästchen aufgemacht. Wenn das alles noch das Tutorial war, dann holla die Waldfee.
Ja. Na dann. Also ich der vor dir an dem PC gesessen hat, der hat ja dann gesagt, gekriegt hier jetzt mal noch 2 Minuten. Ne? Mhm. Und bei dem hatten sie schon gesagt, er wäre wesentlich weiter als die meisten. Und der hat dann wahrscheinlich nicht so lange gespielt wie du. Aber du hast ja noch mal ein ganzes Stück weiter gespielt als der.
Nee, der hat weiter gespielt als
der. Der hat weiter gespielt als
der,
du?
Der war
oder
er war
in einer anderen Reihenfolge unterwegs. Das kann natürlich auch.
Das kann auch sein, aber ich glaube, er hat da in diesem Raum, wo ich dann war, schon mehr schon gelöst gehabt.
Okay. Na gut, auf jeden Fall The Room 3. Ist gut.
Ja, meine persönliche Empfehlung. The Talos Principle.
Da haben wir es doch.
Da haben wir es doch, genau. Unter Beteiligung von den Series Sam Entwicklern und dem Autor Jonas Kyratzis. Mhm. Entstandenes 3D-Puzzlespiel.
Puzzlespiel.
Ja.
Aber hübsch.
Es gibt Man läuft durch eine 3D-Umgebung, es gibt Laser, die man umlenken kann, es gibt Wände, die man aufhalten kann, indem man eben solche Umlenkapparate durch die Gegend trägt und irgendwo hinstellt oder solche Hinderniswand-Blockade-Apparate durch die Gegend trägt und vor diese Wände stellt. Und da muss man, ich weiß immer noch nicht genau, was das Ziel des Spiels ist, aber man muss wahrscheinlich irgendwie durch dieses Level durchkommen und irgendeinen Punkt erreichen in diesen Leveln.
Das war nicht so besonders lang, dass wir das angespielt haben.
Genau, also ich habe das auf der Gamescom vielleicht 2 Minuten angespielt. Mhm. Da war irgendwie zwischen 2 Terminen nicht mehr Zeit. Jetzt habe ich es vielleicht 5 Minuten angespielt. Es ist viel gelobt worden, es ist auch schon draußen, also das ist jetzt nichts, was demnächst erst erscheint. Und ich weiß auch nur, dass es viel gelobt worden ist. Die Spielmechanik gibt sich ja spannende Level her, aber ich habe es nicht genug gespielt, um sagen zu können, ob das wirklich, ob man das wirklich spielen sollte.
Dann können wir auch nicht weiter was dazu sagen.
Irgendwann spiele ich erstmal. Ja. Also 2 Minuten Gamescom, 5 Minuten jetzt. Mhm. Irgendwann schaffe ich nochmal die 15 Minuten.
Thorin ist das nächste Spiel, das haben wir schon auf der Gamescom gesehen.
Das haben wir auch schon auf der Gamescom gesehen, genau.
Das kommt aus Brasilien, ist ein 3D-Spiel, in dem man in die Rolle eines Mädchens schlüpft. Ich weiß leider nicht so viel über den Hintergrund, weil wir es nicht geschafft haben, den Entwickler zu treffen, beziehungsweise den Publisher. Das hat auch schon einen Publisher, genau. Nämlich genau den gleichen.
Versus Evil.
Versus Evil. Aber was mir da aufgefallen ist, ich habe ja jetzt mal so mit dem Game Controller da ein bisschen drin rumgespielt, das steuert sich ziemlich gut und was mir sehr gefallen hat, ist die Kameraperspektive. Die irgendwie auch immer so, die Kamera ist immer so an einem Punkt, dass man das richtig schön einen Blick genau in diese Ecken hat, weil das ist ziemlich verwinkelt, diese ganze Welt, in der ich da rumgelaufen bin. Aber auch sehr schön und sehr bunt.
Sehr bunt, ja.
Weißt du mehr über die Spielmechanik oder beziehungsweise was es da geht?
Ja, also ich weiß im Wesentlichen, an das ich mich erinnere von der Gamescom. Es geht wohl darum, dass man in diesem Turm ist, in dessen Inneren ein großer Baum wächst, der, glaube ich, eine Metapher ist für den Baum des Lebens. Und man fängt eben unten an, als kleines Mädchen und muss sich dann immer weiter hocharbeiten in diesem Turm, wird dabei, glaube ich, auch älter und das ist alles sehr, sehr metaphorisch für das Leben, sehr poetisch gehalten von der Story her. Und spielerisch ist es eben ein, wie kann man das sagen, 3D-Puzzle-Game.
Ja.
Man hat kein Inventar, glaube ich, man hat höchstens irgendwie eine Sache in der Hand und muss immer mit der Umgebung interagieren, um irgendwie weiter hoch in diesem Turm zu kommen. Es gibt auch sowas wie Gegner, die bekämpft man nicht mit einem Schwert oder so, sondern es geht da, glaube ich, mehr darum, wie weiche ich denen geschickt aus, wie time ich meinen Weg über diese Stege, über die man da läuft, so, dass man eben nicht gesehen wird von den Gegnern und wenn man eben doch gesehen wird, fängt man am Anfang der Szene wieder an, wenn man dann verloren hat. Aber ja, ich persönlich habe jetzt nicht mehr gespielt, sondern weiß das nur noch von der Gamescom.
Okay. Dann haben wir ein Spiel gesehen, das war vor gar nicht langer Zeit ein Kickstarter, der auch erfolgreich war. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie hoch die Summe war. Jedenfalls heißt das Ding Avery Attorney und ist ein...
Aviary.
Ja, Avery.
Wir haben eben nochmal extra geguckt, wie man dieses schöne Wort ausspricht. Mhm. Hat mit Vögeln zu tun.
Mhm, genau. Das ist nämlich eine Visual Novel, in der alle Charaktere Vögel sind.
Das haben wir doch schon mal gehört irgendwo.
Ja, irgendwo haben wir das schon mal gehört. Ne? Aber da war noch ein Mensch dabei, glaube ich.
Ja, stimmt.
Ja, den gibt es hier nicht mehr.
Glaube
ich nicht. Also, wir haben keinen gesehen.
Wir haben keinen gesehen, alle sind Vögel.
Mhm. Das ist so in Schwarz-Weiß gehalten. Sehr schön gezeichnet, finde ich.
Ich glaube, das zeichnen die gar nicht selbst.
Nee?
Das scannen die aus alten Büchern, glaube ich.
Ehrlich?
Die animieren das noch. Ich glaube, die animieren das noch, aber ich glaube, die scannen das.
Meinst du, die haben die Copyrights dafür?
Ich glaube, die Bücher sind so alt, dass man die nicht braucht.
Ach so, das ist natürlich sehr raffiniert.
Ja.
Mhm. Naja, jedenfalls... es ist spielprinzipmäßig halt so ein bisschen Courtroom-Drama-mäßig, so wie Ace Attorney oder Phoenix Wright angelegt. Da geht es halt auch darum, Beweise zu sammeln und dann später dann irgendwie vor Gericht dann die zu präsentieren, um jemanden eines Vergehens zu überführen.
Genau, das ist ganz offensichtlich eine Hommage, also die Böswillige würden sagen Kopie, Gutwillige würden sagen Hommage an Ace Attorney, mhm. Deswegen heißt es ja auch Aviary Attorney. Mhm. Und man macht eben genau das Gleiche, man diskutiert mit Leuten, man verteidigt Leute, man versucht, irgendwelche Fälle zu lösen.
Was mir aufgefallen ist, das ist sehr gut geschrieben im Englischen und auch sehr witzig gemacht. Es gibt auch die Möglichkeit, sich für die eine oder andere Handlung zu entscheiden, was dann wieder Auswirkungen hat. Das Spiel hat drei verschiedene Enden. Wann es rauskommen wird, ist allerdings noch nicht sicher. Die stecken noch mittendrin. Die Demo, die ich gespielt habe, war aber schon sehr stabil. Also da ist mir nichts aufgefallen, dass irgendwas nicht gestimmt hätte oder so.
Ja, das wirkte schon sehr rund.
In der ja, also die sind auf dem richtigen Weg. Wer da gebackt hat, der hat, glaube ich, kriegt ein gutes Spiel dafür.
Ja, auch wieder sehr abgefahren. Sehr abgefahrene Idee. Phoenix Wright selbst ist ja schon unfassbar abgefahren. Mhm. Und wenn man das jetzt noch mit Vögeln macht, die aus alten Naturbüchern eingescannt werden, aus dem 19. Jahrhundert, ist schon spannend. Aber jetzt erklär mir doch mal, warum du das toll findest, aber Hatoful Boyfriend scheiße.
Ja, weil es scheiße ist. Weil es auch scheiße aussieht.
Du nimmst Hatoful Boyfriend überhaupt nicht ernst.
Nee, ich habe das nicht verstanden, ich nehme es auch nicht ernst. Ich verstehe auch nicht, was du da so drauf abfährst. Das ist mir völlig unbegreiflich. Jan, du solltest an dir arbeiten. Da musst du noch mal in dich gehen.
Ich werde irgendwann mal beide Spiele spielen und dann sage ich dir, welches besser ist.
Okay.
Und ich wette, es wird Shadow of a Boyfriend sein.
Das wette ich leider auch.
Okay, das nächste Spiel, auch ein ganz interessantes Spiel, Her Story.
Her Story, ja, das finde ich wirklich super. Also das ist ein sehr interessantes Konzept. Ich weiß gar nicht, in welche Art von Spiel man das eingliedern soll. Also ich würde es schon fast am ehesten in den Bereich Adventure reinstecken. Es gab früher schon mal ähnliche Experimente, die auch als Adventure
bezeichnet. Ich habe mich am ehesten Ja, aber es passt auch nicht so an In Memoriam, aber auch nur wegen dieser Realfilmgeschichte.
Ich denke da mehr so an das Konzept von älteren Text-Adventures.
Wie In Experience dann, 112?
Ich denke eher so an Mind Forever Voyaging oder Suspended oder solche Sachen, wo du ja auch die, eigentlich als Unbeteiligte des Geschehens halt.
Wir können einfach mal sagen, was das ist.
Ja, genau, wir können sagen, was es ist. Also im Prinzip ist das ein Spiel, das emuliert einen Desktop, ja, einen relativ alten, also aus Mitte der 90er. Da läuft ein Programm drauf, das ist quasi so ein Archivprogramm des FBI und man spielt halt einen Agenten, der davor sitzt, ja, vor diesem Programm und sich 25 Jahre alte Videos anschaut. Und zwar sind das die Verhöre einer Frau, also ist eine Frau verhört und also mehrfach vernommen worden, auch in unterschiedlichen Sitzungen, die verdächtigt wird, ihren Mann ermordet zu haben. Und dieser Fall ist nie aufgeklärt worden. Und jetzt quasi 20, 30 Jahre später sitzt man halt quasi als jemand, der diese alten Fälle aufarbeitet davor, hat er dann die Technologie jetzt auch zur Verfügung zu sagen, ich kann Begriffe jetzt eingeben, ja, und bekomme dann alle Videoclip-Ausschnitte aus diesen Verhören angezeigt, in denen dieser Begriff vorkommt. Und das kann man dann wiederum verwenden, um eine neue zeitliche Abfolge aufzubauen, beziehungsweise Dinge, die sich widersprechen, halt eben aufzudecken und dann am Ende zu einem anderen Ergebnis zu kommen, als das vor 25 oder 30 Jahren der Fall war. Und darum geht's halt in dem Spiel. Jetzt wollten die uns natürlich aus verständlichen Gründen noch nicht zu viele Informationen darüber geben, weil da kann man natürlich sehr leicht sehr viel spoilern. Aber ich fand, das sah eigentlich ziemlich cool aus und ich finde die Idee auch super.
Die Idee ist klasse. Ich fand auch diese Videoschnipsel, die man da sich immer anschaut, sehr überzeugend optisch. Also die sehen aus wie alte VHS-Kassetten, die da jemand ausgegraben hat, mit allen Krisseln und Verzerrungen, die man da so drin hat.
Farbuntreue.
Genau. Und es ist halt auch Realfilm. Also die hat man wirklich gedreht, diese Videos.
Das ist Full-Motion-Video, genau.
Ja. Und ja, das eben in Kombination mit einer fiktiven Datenbank, die man nach Informationen durchsuchen kann, um diesen 20 Jahre alten Fall aufzulösen. Das ist ein spannendes Konzept.
Ja, bin ich auch gespannt. Das kommt auch, glaube ich, soweit ich das weiß, noch dieses Jahr. Ich hatte da im Vorfeld was zu gelesen. Ich glaube, das ist schon ziemlich weit, das Spiel.
Ja, also das werde ich auch mal im Auge behalten.
Ich auch, schaue ich mir an.
Her Story heißt das in Großbuchstaben. Mhm. Cave Deus Videt Episode 1 habe ich hier als nächstes auf der Liste und da musst auch du was zu sagen, weil das habe ich nicht gesehen.
Ich habe es auch nur gesehen, aber nicht gespielt und das, was ich gesehen habe, hat auch für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber ich habe mich mit dem Entwickler unterhalten und er sagte mir, das wäre ein Spiel im Stil von einer Visual Novel, die basiert auf den, also grafisch basiert auf den Werken von Hieronymus Bosch. Das ist ein niederländischer Künstler, glaube ich, aus dem 8. Lass mich nicht darauf festlegen, glaube ich, 15. Jahrhundert oder so irgendwie. Keine Ahnung. Kommt bin hin. Ja kunstmäßig überhaupt nicht so bewandert.
Aber der war dafür bekannt, dass er relativ unschöne Szenen gemalt hat.
Die gibt es dann auch im Spiel, richtig. Ja. Wer auf unserer Facebook-Seite war, die wiederum über unsere Übersichtsseite auf unserer Hauptseite erreicht werden kann, der findet dort ein Foto. Oder auch bei Twitter, da ist es auch. Der hat nämlich die Informationen, wie man an die kostenlose 0. Episode von diesem Spiel rankommen kann, einfach auf die Wand geschrieben und ich habe das abfotografiert und reingestellt. Also wer dann möchte, kann sich das da gerne mal ansehen. Das ist auch episodisch angelegt. Es soll 3 vollständige Episoden geben, die allerdings auch in beliebiger Reihenfolge gespielt werden können. Wobei es allerdings Sinn macht, die in der richtigen Reihenfolge zu spielen, weil dann doch das eine oder andere ein bisschen klarer wird. Ist aber nicht zwingend notwendig. Bis jetzt ist es aber nur die Episode 0, also die Vorgänger-Episode der ersten kommerziellen Episode, verfügbar. Also wird das alles noch ein bisschen dauern.
Heißt das vielleicht Cave-Cave?
Cave-Cave, das kann auch sein. Man weiß es nicht. Das ist ein italienisches Team, also ich kann kein Italienisch.
Cave heißt bestimmt auf Italienisch aushöhlen oder sowas.
Bestimmt, ja. Oder Kaffee.
Hüllt aus. Gott trinkt Wein. Ich weiß es nicht, ich kann weder Latein noch Italienisch. Ich glaube, es ist Latein. Das nächste Spiel.
Also, das war unser Highlight.
Ja, das war unser, ich glaube, unser persönliches Highlight von der Messe. Es ist kein Adventure. Es ist es heißt Tembo the Badass Elephant. Wer Joe Danger kennt und sich das vorstellt, nicht auf einem Motorrad, sondern mit einem
Elefanten,
der irgendwie Dynamit im Arsch hat und wahnsinnig badass ist und auf seinem Weg durch die Stadt einfach alle Gebäude zerstört und riesige Metallwände durchbricht.
Autos durch die Gegend schnickt.
Der weiß, was Tembo the Badass Elephant ist. Kein Adventure, aber sehr knuffig.
Sehr gemacht. Lustig.
Ja, ich glaube, ich werde mir das kaufen. Aber das nächste Adventure-artige Spiel, was ich hier stehen habe, ist Between Me and the Night, was eigentlich auch nicht wirklich Adventure-artig ist.
Oder? Vom Äußerlichen, also vom Optischen her, ist das durchaus was man Adventure nennen kann. Wir haben nur leider keine Interaktion mit irgendwas gesehen und der Entwickler war auch nicht da, um uns irgendwelche Fragen zu beantworten. Also wir haben da wirklich auch nur jemanden über die Schulter gucken können, der das gerade mal so ein bisschen gespielt hat. Aber
ich kann mir vorstellen, dass ihr mehr über das Spiel wisst als wir, wenn ihr einmal bei YouTube Between Me and the Night eingebt und guckt, was da so zu finden ist.
Was wir wissen, ist, das Ding hat einen Publisher. Also irgendwie muss da schon ein bisschen Spiel mit drin sein. Also der Publisher ist übrigens Mamba Games.
Die gibt's noch?
Nee, die gibt's nicht mehr. Die hießen ja Les Mamba.
Aber das wissen die Entwickler nicht.
Ja, also, nee. Das waren ja schon immer mehrere Firmen, ja, die dann gegenseitig irgendwie Anteile hatten oder Tochterfirmen waren oder weiß der Geier. Und deswegen war das ja auch so schön für Les Mamba, dass sie die Schuld immer von A nach B nach C schieben konnten, als diese ganze Sache war. Aber da wollen wir jetzt auch gar nicht mehr näher drauf eingehen.
Raffiniert.
Ja.
Und das letzte Spiel, was wir noch auf der Liste haben, ist auch kein Adventure in dem Sinne, in keinem Sinne ist es ein Adventure, aber es hat uns auch sehr mitgenommen, nämlich
dich.
Taphobos.
Mich hat es an die motorischen Grenzen gebracht und dich...
Dich hat es mit Sicherheit an stärker an irgendwelche Grenzen gebracht als mich. Mhm. Und das, obwohl ich in einem Holzsarg eingesperrt mit einer Oculus Rift auf dem Kopf da lag und mich nicht bewegen konnte, weil der Sarg im Grunde exakt so groß ist wie ich.
Ich hatte sogar das Gefühl, er war kleiner als du.
Ja, das Gefühl beschlich mich auch, besonders als du mich nicht gefunden hast. Also das Spiel geht so, der eine legt sich mit einer Oculus Rift Virtual Reality Brille in einen Sarg, der Sarg wird zugemacht und man ist über Sprachverbindung mit einem zweiten Spieler, in dem Fall Michael, verbunden, der in einem Spiel versucht, den anderen in dem Sarg eingesperrten Spieler, also mich, zu finden.
Also eigentlich den Sarg zu finden.
Genau, den Sarg zu finden und das innerhalb der Zeit, die man zur Verfügung hat, bis einem im Sarg die Luft ausgeht und man elendig verkümmert im Sarg. Und ich lag in diesem Sarg und habe Michael die Tipps durchgegeben, die ich so angezeigt bekommen habe. Aber es kam kein Michael, es kam niemand, der mich gerettet hat, weil Michael nämlich nichts Besseres zu tun hatte, als irgendwie fröhlich vor und zurück zu laufen, ohne den Sarg zu finden.
Ja. Genau.
Ich habe mich da ein bisschen im Stich gelassen gefühlt.
Tja, was kann ich denn dafür? Das war ja auch eine ziemlich große Umgebung.
Naja, du kannst schon eigentlich alles dafür, weil ich habe meinen Teil getan.
Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe dir das auch immer wieder gesagt.
Ja, dein Bestes hat dazu geführt.
Tut mir leid, ich tue hier mein Bestes.
Dein Bestes hat dazu geführt, dass ich in unserem Sarg elendig erstickt bin. Das weißt du schon.
Nein, bist du gar nicht.
Ja, weil der Entwickler erzählt hat, wo du herlaufen musst.
Ja, es ist ja auch seine Pflicht in dem Fall.
Ja.
Man hätte ja auch einen größeren Sarg irgendwie bereitstellen
können. Deshalb, man muss vorher unterschreiben, dass man das freiwillig macht.
Ja, genau. Warum. Aber man muss auch vorher dafür unterschreiben, dass man hinterher Feedback abgibt. Das ist ja schon eine kleine Lebensversicherung.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, es war, also es ist kein Adventure, aber es war ein lustiger Gag.
Auf jeden Fall.
Und das war alles, was wir auf der Liste stehen haben. Also es gab jede Menge Spiele. Es gab, glaube ich, wie viele Spiele gab es auf der Messe? Über 200 bestimmt.
Also es war also
über 100
gefühlt,
auf jeden Fall.
Gefühlt 1000 irgendwie. Also
ja.
In jeder Ecke hat es irgendwie gepiept.
Ja.
Und war viel bunt.
Es gab nicht, wie man das von der Gamescom kennt, irgendwelche Riesenstände von irgendwelchen Publishern. Das waren ja alles Indies, die da kleine Stände aufgebaut haben.
Wobei Xbox war auch da und Sony war auch
da. Ja, es gab große Sponsoren. Es gab
Blizzard auch, aber nicht mit ihren Master-Titeln, sondern halt mit ihren kleinen... Also Xbox bringt ja auch inzwischen einige, oder Microsoft, einige Indies über die Xbox Live Plattform raus, genauso wie, wie Sony das über die PlayStation Network Schiene macht. Und diese Titel, die man da für kleines Geld zum Runterladen kaufen kann, die waren auf der Messe vertreten.
Ja, ich glaube, da durfte einfach Blizzard dann was über Heroes of the Storm erzählen und dafür haben die eben Geld in die Veranstaltung gesteckt und das ein bisschen gesponsert. Ja. Das war so mein Eindruck. Ja. Es gab Guild Wars 2 gab es auch, es gab ein paar größere Spiele, aber selbst die hatten nicht an vier riesen Stände, sondern die waren halt so am Rande ein bisschen vertreten.
Ja, Total War hatte einen eigenen Pavillon irgendwie, aber die hatten auch mehrere von diesen Total War Spielen damit am Start.
Ja, und Team 17 ist ja zum Beispiel auch ein größerer Publisher inzwischen, der aber da eben auch so eine Halle hatte, wo ganz viele kleine Indies ihre eigenen Spiele vorstellen durfte.
Ja, Halle ist ja auch zu viel gesagt. Das waren ja irgendwie nur so,
ja, es ist
so Glaskästen, die so 10x20 Meter groß waren irgendwie oder so.
Genau,
oder
ja.
Überhaupt. Da haben dann so drei Reihen dann jeweils drin gestanden, auf denen Monitore aufgebaut waren. Das waren alles Anspielstationen. Es gab ja außer diesen Jobs, wo man so noch Shirts kaufen konnte und solche Sachen. Also es gab ja keine großen Bühnenpräsentationen, außer halt in den Developer Sessions. Also es gab in den Ausstellungsräumen, wo die Spiele waren, gab es nur Anspielstationen.
Ja, und an vielen davon standen tatsächlich Entwickler auch daneben. Also genau. Zum Beispiel The Room, Fireproof Games ist das, glaube ich. Da haben wir auch mit den Entwicklern kurz gesprochen.
Richtig.
Und es ist durchaus so, dass man da wirklich auch an die Anspielstationen drankommt, wenn man da ein paar Minuten steht. Also entweder ist es direkt frei, da man steht ein paar Minuten, dann kommt man da auch dran. Und das haben wir jetzt ohne, also wir haben da jetzt nicht irgendwelche magischen Presseausweise mit reingetragen, wie bei der Gamescom, sondern
wir sind als ganz normale Leute mit Rucksack auf dem Rücken alle für da reinmarschiert.
Genau, und da hat jeder die Chance, wirklich mal eine ganze Menge Sachen anzuspielen. Und insofern ist das eigentlich eine sehr gelungene Veranstaltung, finde ich.
Also die achten da auch drauf, wenn da einer sitzt und der spielt schon ewig irgendwie und dann steht einer daneben, der schon 3 Minuten interessiert guckt, dann tippen die einem auch mal so auf die Schulter hier, noch 2 Minuten und dann lassen wir mal jemand anderen ran. Also die sorgen schon selbst dafür, dass genug Leute halt auch die Spiele anspielen können.
Ja, also wer gerne mal Sachen anspielen will, der ist, glaube ich, besser beraten, statt den nächsten 10 Gamescom-Tickets einen Flug nach London zu buchen und einmal hierhin zu fliegen. Kann man mehr anspielen.
Ich glaube, wenn man es hier günstig macht, also es gibt ja hier auch schon Möglichkeiten, hier so hostelmäßig unterzukommen halt, der Flug, wenn man den rechtzeitig bucht, dann kriegt man eigentlich schon hin und zurück für 140 Euro. Und wenn man sich so überlegt, was so ein Gamescom-Ticket mit Übernachtung und Anfahrt und allem drum dran kostet, da ist man da auch nicht so teurer dran. Zumal die Tickets für Rest pro Tag 13 Pfund gekostet, ne?
Irgendwie sowas, ja.
Ja, das ist total günstig. Also das kann man nicht so vergleichen irgendwie.
Ja, also aus meiner Sicht eine sehr schöne Veranstaltung. Ist natürlich nicht riesig. Also wenn man da einen Tag ist, kann man schon eine Menge sehen von dem, was da steht. Du warst ja 2 Tage da.
Richtig, ich war 2 Tage da und die Veranstaltung geht sogar 3 Tage. Also Sie haben schon Donnerstag angefangen. Und in der Zeit kann man da wirklich locker alles sehen und alles anspielen, was man... Also es ist auf jeden Fall... Wenn man den ganzen Tag nutzt, nur um Spiele anzuspielen, dann hat man wesentlich mehr davon, als wenn man einen Tag auf der Gamescom ist, weil dann steht man mindestens die Hälfte der Zeit, wenn nicht 3/4, in der Schlange.
Ja, also man kann an einem...
Ja, und es ist auch wesentlich unpersönlicher.
Ich glaube, man kann in 2 Stunden Rest mehr anspielen, als in 2 Tagen Gamescom.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, aber das waren unsere Eindrücke von der EGX Rest.
Genau. Von den Tobacco Dogs in London... im März 2015.
Genau, und wenn das nächstes Jahr wieder veranstaltet wird, ich glaube, die Chance ist groß, dass wir uns das wieder anschauen.
Ja, also man muss auf jeden Fall vorher schauen. Es gibt ja vorher schon ein Programm, da kann man schon sehen, sind da interessante Titel dabei oder nicht.
Ja, klar.
Das sollte man auch tun, das habe ich also auch gemacht, damit man schon vorsortieren kann. Weil wenn man dort ist und sich wirklich jeden einzelnen Titel vor Ort erstmal anschaut, ist das was für mich oder ist das nichts für mich, dann wird es schwierig. Aber so war das halt so gemacht, dass die komplette Liste der ausgestellten Spiele vorher schon bekannt war, mitsamt den Links zu den entsprechenden Spieleseiten. Und dann konnte man vorher schon schauen, was ist das für ein Spielprinzip, ist das was für mich, gefällt mir das, und sich da eine Liste machen. Es gibt übrigens oder gab jetzt dieses Wochenende auch eine schöne App dazu. Die hat uns auch sehr geholfen. Die kann man einfach runterladen. Da sind auch alle Spiele drin. Da kann man sich das, was einen interessiert, auf eine To-Do-Liste packen. Ja, und dann kann man da einfach immer gucken, wo ist denn das überhaupt? Gehe ich mal hin, schaue ich mir mal an. Tolle Sache.
Ja, und eins, da muss man natürlich ehrlich sein, ist, wenn man jetzt so denkt, dass man das Adventure nur das ist, was so aussieht wie Monkey Island und für was anderes interessiert man sich nicht, dann war das die falsche Veranstaltung.
Da ist dann eher die Adventure X im Dezember die richtige Adresse.
Genau, also davon haben wir im Grunde gar nichts gesehen. Wie gesagt, Armikrog war noch am ehesten, aber ich glaube, ein Inventar gibt es ja auch nicht, oder?
Da gab es kein Inventar. Nee, da hat man mal einen Gegenstand aufgesammelt und an anderer Stelle wieder verwendet. Ich glaube, ein Inventar in dem Sinne gab es nur bei Room 3, aber das hat nun wiederum keine Story.
Ja, also so ein richtig klassisches Adventure haben wir, glaube ich, nicht gesehen.
Nee, das stimmt. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen an der Zeit, dass der Begriff, ja, ich weiß nicht. Also ich mag diese Einschränkung nicht.
Ja, mir persönlich ist auch, also soll jeder Adventure nennen, was ihm gerade passt. Wenn ein Spiel mir gefällt, dann gucke ich mir das an, egal wie das, in welches Kästchen das jetzt reinpasst.
Ja. Aber das ist eine andere Diskussion und die führen wir hier nicht.
Das ist nicht der Definition des Adventure-Genres-Podcast. Genau.
Richtig.
Sondern der Podcast, in dem wir jetzt sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und schlaf gut.
Wir auch.
Ja.
Podcasts.